Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 22a bis 22c sowie Zusatzpunkt 13, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Schwarmfinanzierungsbegleitgesetzes sowie Beratung von Vorlagen zum Verbraucherschutz bei Restschuldversicherungen und zur Reform der Riester-Rente. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem geschätzten Kollegen Lothar Binding, SPD-Fraktion, das Wort.
Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, offen gestanden von Unterdrückung und Freiheit, von Diktatur und Demokratie, von Hongkong gestern und heute zum Schwarmfinanzierungsbegleitgesetz zu kommen, finde ich eine ziemliche Leistung. Also ich glaube, wir müssen uns auch noch mal klar machen, in welchen Dimensionen wir manchmal hier denken, Politik machen, auch die Wertigkeit entsprechend zuordnen. Das wollte ich für diesen Tagesordnungspunkt kurz leisten. Schwarmfinanzierungsbegleitgesetz, vielleicht haben Sie noch von Start Next gehört, von Vision Bakery, von Steady, von 99 Funker, von Kickstarter, Indiegogo oder Crowdfunding. Das sind Crowdfunding-Plattformen, auf denen Leute ihr Geld abgeben können für Projekte. Schwarmfinanzierungsdienstleister kümmern sich dann um dieses eingesammelte Geld. Ist eine alternative Finanzierungsform für Projekte von vielen Investoren, meist kleine Investoren. Läuft über Plattformen oder über Internetportale. Und das ist sehr wichtig für Start-up-Finanzierung und auch für junge Unternehmen. Also hat einen Zukunftsmoment. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns darum kümmern. Denn die inhaltlichen Anforderungen, die wurden jetzt schon definiert über eine EU-Verordnung, ist also unmittelbar geltendes Recht für Deutschland. Was wir heute machen, ist ein Begleitgesetz, um sozusagen die begleitenden Vorschriften in deutsches Recht zu überführen. Wesentlich geht es um die zivilrechtliche Haftung der Schwarmfinanzierer, also der Projektträger, und die haften für falsche und fehlende Informationen. Jetzt muss ich sagen, diese Haftung, da geht es letztendlich darum, die Anleger zu schützen. Das ist klar, ist eine Verbraucherschutzinitiative. Wir wollen aber diesen Markt auch stabilisieren und sicherer machen. Ist für den Markt selbst gut. Was mich jetzt irritiert, dass manche Verbände, betroffene Verbände, kritisieren die Haftung und sagen, ist eine Katastrophe für die Branche. Offen gestanden, das kann ich überhaupt nicht einsehen. Erstens haben wir Erfahrung am Finanzamt, was passieren kann. Nein, die Haftung entspricht der üblichen zivilrechtlichen Haftung im deutschen Schadensersatzrecht, Haftung für Vorsatz und Fahrlässigkeit, also gar nichts Besonderes. Insofern hat mich die Aufregung etwas irritiert, weil ich auch wichtig finde, dass in diesem Markt sicher investiert werden kann, denn bei Wikipedia steht, das ist ein grauer Markt. Und wer investiert gerne in einen grauen Markt? Mit unserem Gesetz kombiniert mit der Verordnung verlässt praktisch die Schwarmfinanzierung den grauen Markt. Und das ist ein riesiger, nicht die Schwarzmarktfinanzierung, die Schwarmfinanzierung, den grauen Markt. Und das ist ein riesiger Vorteil für alle, die sich da engagieren wollen, für die Branche und für die Leute, die selbst sich dort investieren. Und das ist einfach eine Stärke des Marktes, die wir jetzt hinzufügen, weil er kann ja ansonsten so bleiben, wie er will. Und alle, die bis jetzt zuverlässige Angaben gemacht haben, werden von den Regeln gar nichts merken. Jetzt gibt es eine Reihe von weiteren Regeln. Das ist ja so ein bisschen Omnibusgesetz. Da geht es jetzt auch noch zum Beispiel um die Factoring- und Leasingunternehmen. Da führen wir was ein. Gut, der Anlass war eigentlich gar nicht echtes Factoring und Leasing, AVP-Insolvenz. Aber es geht darum, dass man ein Vier-Augen-Prinzip einführt, weil man sagt, zwei Geschäftsführer sehen mehr, tragen wechselweise Verantwortung, macht das Leasing- und Factoring-Geschäft sicherer. Es ist nicht ganz leicht, immer einen zweiten zu finden. Deshalb haben wir die Inkraftsetzung dieser Regel noch mal etwas verschoben. Deshalb gibt es einen weiteren Punkt, der Provisionsdeckel. Da geht es darum, dass wir sagen, in der Restschuldversicherung gibt es den Tatbestand des Wuchers. Es gibt exorbitant hohe Provisionen in der Restschuldversicherung. Das wird jetzt begrenzt auf 2,5% der versicherten Darlehenssumme. Wir glauben, das ist sehr angemessene Vergütung und höhere Vergütungen sind unzulässig. Und so merken wir, dass dieses gesamte Gesetz ein Strauß von Verbraucherschutzregeln aufbaut, den wir für sehr wichtig halten. Ein kleiner Wermutstropfen, ja, den gibt es auch. Wir haben es leider nicht geschafft, einen Provisionsdeckel für Lebensversicherungen zu organisieren. Aber so haben wir noch schöne Aufgaben für die nächste Legislaturperiode. Vielen Dank.
Oh, vielen Dank, Herr Kollege Binding. Nächster Redner ist der Kollege Stefan Keuter, AfD-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir beraten heute einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Schwarmfinanzierung, auch Crowdfunding genannt. Daneben geht es aber um weitere Themenfelder, die mit Crowdfunding, Schwarmfinanzierung so gar nichts zu tun haben. Hier möchte die Koalition sozusagen im Endspurt dieser Legislaturperiode noch weitere bisher liegen gebliebene Themen abhandeln und in einer nur 30-minütigen Debatte durchwinken. Da sind wir als größte Opposition im Deutschen Bundestag gefordert, der Regierung insbesondere hier auf die Finger zu schauen, was in einer 4-minütigen Rede allerdings nur sehr oberflächlich möglich ist. Worum geht es? Schwarmfinanzierungsdienstleister, also Plattformen, die zur Finanzierung verschiedener Projekte im Internet Kapital von Investoren einsammeln, sollen EU-weit zulassungspflichtig gemacht werden und europäischen Regelungen unterworfen werden. Hier werden die Crowdfinanzierungsplattformen verpflichtet, über komplexe Simulationsmodelle die Risikotragfähigkeit zu simulieren und über das bisherige deutsche Recht hinaus sehr weitgehende Regeln zu Transparenz und Offenlegungspflichten einzuhalten. Wir halten dies für zu weitgehend. Auch bisher müssen Anbieter schon sämtliche Regeln der Kredit- und Wertpapiervermittlung beachten. Einen echten Mehrwert aus den erweiterten EU-Regeln können wir so nicht erkennen. Daneben wird noch die grenzüberschreitende Erbringung von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen explizit geregelt. Wofür haben wir eigentlich, frage ich mich, seit fast 30 Jahren den Binnenmarkt? Die persönliche Haftung der Organmitglieder, der Emittenten für die Richtigkeit der Angaben geht weit über die bestehenden Regelungen des Wertpapierprospektgesetzes hinaus. So werden die Initiatoren in für sie unüberschaubare Haftungsrisiken gedrängt, was letztendlich unternehmerisches Engagement ausbremsen dürfte. Dann sollen noch kleine Factoring-Firmen, also zum Beispiel Abrechnungsstellen für Handwerker, verpflichtet werden, mindestens 2 Geschäftsführer einzusetzen. Das kann für kleine Unternehmen durchaus existenzgefährdend sein von der Kostensituation. Die zugrunde liegende EU-Verordnung gilt bereits unmittelbar. EU-Verordnungen kommen bekanntlich ohne nennenswerte öffentliche Beteiligung zustande und auch nur äußerst selten gegen die deutsche Stimme am Tisch. Daneben geht es hier noch um ein paar paneuropäische private Pensionsprodukte, sozusagen Riester und Rürup für Europa. Brauchen wir das? Ich sage nein. Der Webfehler in der ergänzenden kapitalgedeckten Altersvorsorge ist sicherlich nicht im staatsübergreifenden Wohnsitzwechsel von Arbeitnehmern zu suchen. Stellen Sie sich doch erstmal die Rente auf sichere Füße, schaffen Sie einen guten Rechtsrahmen für eine ergänzende kapitalgedeckte Altersvorsorge, wovon auch die Kunden etwas haben und nicht nur in erster Linie die Versicherungsunternehmen profitieren. Ein weiterer Punkt ist die Einführung eines Provisionsdeckels beim Vertrieb von Restschuldversicherungen. Die hier von der Bundesregierung vorgesehene Deckelung der Provision auf 2,5% der Kreditsumme gehen wir mit. Eine zu starke Begrenzung, wie von den Grünen gefordert, und weitere Vertriebshindernisse, wie von den Linken gefordert, würden aus unserer Sicht das Produkt insgesamt unwirtschaftlich machen. Gerade in diesen Zeiten der anhaltenden Arbeitsplatzunsicherheit ist die Absicherung eines Kredites über eine Restschuldversicherung für die Kunden elementar und das Risiko, um das Risiko einer Privatinsolvenz auszuschließen. Und das zunächst noch vorgesehene Vergleichsportal für Girokonten wurde in den letzten Tagen wieder heruntergenommen, weil die Koalition hier keine Einigkeit erzielen konnte. Das, liebe Große Koalition, macht keinen guten Eindruck. Die 2017 noch als groß bezeichnete Koalition aus Union und SPD liegt jetzt laut jüngster Forsa-Umfrage zusammen nur noch bei 37%. Das nenne ich abgewirtschaftet. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Keuter. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Carsten Broders der CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Schwarmfinanzierungsbegleitgesetz bringen wir heute ein ganzes Bündel von gesetzlichen Regelungen zum Abschluss, die zum großen Teil dem Verbraucherschutz dienen. Im Bereich des Kerngesetzes, also der Schwarmfinanzierung, und darauf hat der Kollege Binnin schon ist darauf eingegangen, haben wir dieses immer populärer werdende Finanzierungsinstrument auf europarechtlich solide Beine gestellt, sowie die Haftung für fehlerhafte Informationen für die Verbraucher klargestellt. Die ursprünglich im Entwurf sehr weit gefasste Haftung für fehlerhafte Prospektinhalte, auch für die Aufsichtsorgane solcher Plattformen, ging unseres Erachtens zu weit. Deshalb haben wir die Haftung auf grobe Fahrlässigkeit und auf Vorsatz beschränkt. Eine ähnliche Haftungsbeschränkung, auch das hat der Kollege Bending erwähnt, bei Leitungsorganen für unrichtige Angaben im Anlageinformationsblatt ist aus unserer Sicht jedoch nicht vertretbar. Denn der Anleger muss sich auf die Richtigkeit der Informationen im Anlagebasisinformationsblatt verlassen können. Die Einführung eines Vier-Augen-Prinzips durch einen zweiten Geschäftsführer bei Leasing- und Factoring-Unternehmen wird vor allem kleinere Anbieter eine Herausforderung sein, weshalb wir aber die Umsetzungsfrist auf den 01.01.2024 ausgedehnt haben. Erwähnenswert ist ferner eine Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes zu Pensionskassen, die die Rahmenbedingungen für Unterstützungszahlungen durch Arbeitgeber verbessert. Wir stärken damit die Sicherheit und Finanzierbarkeit der betrieblichen Altersvorsorge und das Vertrauen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die betrieblichen Pensionsverpflichtungen. Großen Raum nahm im parlamentarischen Verfahren die Deckelung von Abschlussprovisionen bei Restschuldversicherungen ein, die meine Fraktion bereits im letzten Jahr eingefordert hatte. Auswüchse mit in der Spitze von über 50% Provisionsanteil der Gesamtprämie gehören nun der Vergangenheit an, denn diese Provisionen sind zukünftig durch eine Deckelung auf 2,5% des versicherten Darlehensbetrages begrenzt. Wir haben Umgehungsmöglichkeiten bei der Vertriebsvergütung ausgeschlossen und eine Stornohaftung eingeführt. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist dies ein guter Tag, denn wir ermöglichen dadurch auch in Zukunft eine passende Absicherung gegen existenzielle Risiken zum fairen Preis. Allen, die an dem vorliegenden Gesetzentwurf beteiligt waren, möchte ich ausdrücklich für ihre kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit danken. Mein Dank gilt insbesondere den Kolleginnen und Kollegen unseres Koalitionspartners sowie den Fachabteilungen im BMF. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Sie sehen, trage ich heute keine Krawatte bei dieser Rede im Plenum. Das hat auch einen guten Grund, denn in den letzten Wochen ist mir mehrfach der Kragen geplatzt. Denn wichtig ist nicht nur das, was in diesem Gesetz geregelt wurde, sondern auch das, was eben nicht geregelt wurde. Im Rahmen der öffentlichen Anhörung wurde nämlich die Verordnung zur Absenkung des Höchstrechnungszinses in der Lebensversicherung von 0,9 auf 0,25% thematisiert, womit sich auch der vorliegende Antrag der FDP befasst. Diese betreffende Verordnung bedarf zwar formal nicht der parlamentarischen Zustimmung, hat aber erheblichen Einfluss auf die Systeme der betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Im Anschreiben zu dieser Rechtsverordnung schreibt das BMF, dass die Anpassung des Höchstrechnungszinses dem Vorschlag der Deutschen Aktuarvereinigung entspräche. Das ist richtig. Was das BMF jedoch verschweigt, ist die Tatsache, dass die Aktuarvereinigung bereits im Dezember letzten Jahres in aller Klarheit auf die dringende Notwendigkeit hinwies, die Beitragsgarantie in der Riester-Rente sowie bei der Beitragszusage für Mindestleistungen in der betrieblichen Altersvorsorge zu reformieren. Aber das war nur ein Teil eines unwürdigen Schauspiels, dessen Hauptdarsteller ausdrücklich nicht meine Kolleginnen und Kollegen der SPD im Finanzausschuss waren, denn sie wussten ja selber nicht, wie es weitergeht. Nein, Hauptdarsteller dieser Tragödie war der Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Aber der Reihe nach. Anfang 2018 schlossen die Union und die SPD den Koalitionsvertrag, womit sich auch der Bundesfinanzminister verpflichtete, die private Altersvorsorge weiterzuentwickeln und zügig ein attraktives Riester-Standardprodukt zu präsentieren. Gleichzeitig wurde eine Rentenkommission mit Vertretern aus Union, SPD, Gewerkschaften, Arbeitgeber und der Wissenschaft eingesetzt, die sich ebenfalls mit notwendigen Anpassungen der zweiten und dritten Säule der Altersvorsorge beschäftigen sollte. Parallel dazu tagte über anderthalb Jahre flankierende Arbeitsgruppen der Fraktion. Im März letzten Jahres legte die Rentenkommission ihren Abschlussbericht vor und empfahl unter anderem, künftig modifizierte Garantien bei der Riester-Rente zu ermöglichen und ein angemessenes Verhältnis von Rendite, Sicherheit und Risiken zu erhalten. Im Frühjahr 2020 tagten dann verschiedene Arbeitsgruppen der Riester-Produktanbieter auf Einladung des BMF. Im Oktober wurden die abschließenden Gespräche dann wieder ohne weitere Hinweise abgesagt. Bereits im Frühjahr letzten Jahres veröffentlichte die Fraktionsarbeitsgruppe meiner Fraktion ihre konkreten Verbesserungsvorschläge, um die staatlich geförderte Altersvorsorge günstiger, bürokratieärmer und zukunftssicherer zu machen. Noch vor der Sommerpause im letzten Jahr sendeten wir diese Vorschläge an Olaf Scholz. Wir haben auf dieses Schreiben bis heute keine Antwort erhalten. Es ist ja auch nicht so, als hätten wir den obersten Führer Nordkoreas, Kim Jong-un, angeschrieben und keine Antwort erwartet. Nein, wir sprechen hier vom Bundesfinanzminister, der notwendige Reformschritte zur staatlich geförderten Altersvorsorge unternehmen sollte. Im Dezember 2020 sprach ich dann selbst mit Olaf Scholz. Er versicherte mir, dass er nach Weihnachten wirklich gute Reformvorschläge unterbreiten wollte. Ich frage mich heute, welches Weihnachten hat er wohl gemeint? Anstatt zu handeln, hat er vertröstet, gebremst und sich letztlich der Problemstellung verweigert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vor 20 Jahren mit der Riester-Rente die Möglichkeit geschaffen, den Einstieg in eine zusätzliche Altersvorsorge schmackhaft zu machen. Über 16 Millionen Menschen haben der Politik und ihren Empfehlungen vertraut. Wie die Zukunft der staatlich geförderten Altersvorsorge im Detail aussehen wird, entscheidet die nächste Regierung leider. Unabhängig davon, ob sich zukünftig die Menschen in unserem Land für eine Zulagenrente, ein paneuropäisches Pensionsprodukt oder einen Bürgerfonds entscheiden werden, müssen die 16 Millionen, trotzdem müssen die 16 Millionen bestehenden Sparer im Auge behalten werden. Und es ist die Aufgabe des Bundesfinanzministers, das aktuelle System zumindest bis dahin zu stabilisieren. Die passende und auch noch mögliche minimalinvasive Lösung in den verbleibenden Wochen ist eine Öffnung der Beitragsgarantie, die auch nach Meinung der Wissenschaft zu mehr Rendite und mehr Sicherheit führt. Eine Anhörung zu diesem Thema im Ausschuss Arbeit und Soziales am Montag dieser Woche hat dies auch noch einmal untermauert. Herr Scholz, auch wenn er heute nicht da ist, nutzen Sie diese Chance, 16 Millionen Riester-Sparer zu entlasten, und wir erwarten jetzt Ihr Handeln. Und, Herr Heil, nutzen auch Sie diese Chance, damit die Beitragszusage mit Mindestleistung als Teil der betrieblichen Altersvorsorge erhalten bleibt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Ich bin sicher, dass diese beachtliche Rede von Herrn Bundesminister Scholz wirklich zur Kenntnis genommen wird. Herr Kollege Schäffler, auch Sie müssen aufgerufen werden, aber Sie haben jetzt als Nächster jetzt das Wort. Nächster Redner ist der Kollege Frank Schäffler, FDP-Fraktion.
Vielen Dank für den Hinweis, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Dieses Gesetz ist eigentlich eine relativ kleine Nummer. Mein Vorredner von der SPD hat vorhin deutlich gemacht, um was es eigentlich geht im Wesentlichen, um die Förderung der Schwarmfinanzierung. Wenn man, oder unter anderem um diese Frage geht es ja in diesem Gesetz, um viele andere auch, aber Sie haben die Schwarmfinanzierung besonders gelobt und haben gesagt, Sie würden hier besondere Haftungsregime schaffen. Das Problem ist nur, dass die Branche und die, die das betreiben in Deutschland, angekündigt haben, dieses Land zu verlassen, wenn dieses Gesetz verabschiedet wird. Das ist die Konsequenz Ihrer Gesetzgebung. Sie verschärfen das Haftungsregime so stark, dass es gar keine Anbieter mehr in Deutschland gibt, die das betreiben wollen, sondern die dann anschließend nach Luxemburg gehen. Das ist die Folge Ihrer Politik. Das Zweite ist, die Finanzierung von Unternehmen wird vielfach über Factoring-Unternehmen gemacht, die zu 90% Kleinst- und Kleinunternehmen sind. Wenn Sie denen zwei Geschäftsführer aufs Auge drücken, werden die auch vom Markt verschwinden. Das ist auch Folge Ihrer Politik. Drittens, und das hat Herr Brotesser richtig angesprochen, ist das Dilemma, was Sie hier bei der Riester-Rente erzeugen. Und das muss doch auch einem Sozialdemokraten im Herzen wehtun. Ich sage mal, das Riester-Projekt, das trägt ja schon im Namen einen Sozialdemokraten, Walter Riester. Der hat 2002 diese Riester-Rente geschaffen. Der Staat hat Anreize geschaffen, dass 16 Millionen Bürger in diese Altersvorsorgeprodukte bezahlt haben. Ja, das sind natürlich einige, die auch ja, das wissen wir ja alles. Okay, dann sind es 15 oder 14 Millionen, ist doch egal. Aber es sind Millionen von Bürgern, die da in diese Verträge über sehr, sehr lange Zeit hineingespart haben und sich darauf verlassen haben, auch auf die Sozialdemokratie verlassen haben, dass dieses Produkt und diese Art der Altersvorsorge am Ende funktioniert. Und jetzt lassen Sie diese Leute im Stich. Sie müssten sich eigentlich schämen. Sie müssten sich schämen, dass Sie diese Leute im Stich lassen. Denn am Ende werden diese Menschen weniger herausbekommen, als sie eingezahlt haben. Und die Verantwortung dafür tragen Sie, weil Sie 4 Jahre hier regiert haben und nicht dafür gesorgt haben, dass sich diese Verträge am Ende rechnen. Sie müssen entbürokratisiert werden. Sie müssen vor allem am Ende muss die Rentengarantie aufgeweicht werden. Es muss am Ende die Beitragsgarantie aufgeweicht werden. Nur so können in der aktuellen Kapitalmarktsituation überhaupt noch Erträge erwirtschaftet werden. Wenn Sie das so lassen, dann versündigen sich an diesen Millionen Menschen in diesem Land. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Schäffler. Nächster Redner wird sein der Kollege Jörg Cézanne, Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, zu später Stunde nur zu einem Thema aus diesem ziemlich bunten Strauß an verschiedenen Teilen dieses Gesetzes, nämlich den Restschuldversicherungen. Hier ist zum Schutz der Verbraucher eine deutlich schärfere Regelung notwendig als im Gesetzentwurf vorgesehen. Restschuldversicherungen werden gerne angeboten, wenn Banken Verbrauchern einen Privat- oder Verbraucherkredit verkaufen. Die Versicherung, so die Erklärung, soll einspringen, falls die Verbraucherin oder der Verbraucher die Rate nicht mehr zahlen kann, zum Beispiel wegen Arbeitslosigkeit oder Krankheit. Bei genauerem Hinsehen muss man aber eher über Kreditwucher reden. Das Verbraucherportal Finanztipp, und die sind nicht die ersten gewesen, hat im April noch einmal belegt, dass die Kosten für die Versicherung, also für die Versicherung des Kredits, meistens höher sind als die Zinsen für den eigentlichen Kredit selbst. Bei allen überprüften Kreditanbietern verdoppelte sich der angegebene Effektivzinssatz des Kredits, wenn man auch die Kosten der Restschuldversicherung auch noch einberechnete. Ein unhaltbarer Zustand. Die Regelung im vorliegenden Gesetzentwurf, jetzt nur einfach die Provision zu kürzen, um damit den Verkauf solcher Rechtsschuldversicherungen nicht noch weiter anzureizen, reicht einfach nicht aus. Es geht in die richtige Richtung, aber es reicht nicht aus. Dieser Provisionsdeckel beseitigt da nicht den Anreiz, durch den Verkauf von Rechtsschuldversicherungen noch ein Zusatzgeschäft zu machen. Das wird es weiterhin geben. Wenn Sie jetzt den Deckel aufmachen, dann liefern Sie ja eigentlich geradezu noch einen Anreiz, dass Banken versuchen, die ihnen dann entgehenden Einnahmen durch den Verkauf von noch mehr Kreditversicherungen wieder auszugleichen. Auch das Problem, dass Versicherungen verkauft werden, die dem Bedarf der Verbraucherinnen und Verbraucher gar nicht entsprechen, weil sie diese gar nicht benötigen, wird durch die niedrige Provision nicht beseitigt. Die Grünen haben einen sehr guten Antrag zu dem Thema vorgelegt, der viele von diesen Themen sehr gut lösen würde, dem wir auch gerne zustimmen. Wir haben Ihnen heute noch mal einen Antrag dazugelegt, Kreditwucher beenden, mit dem wir einen Vorschlag des bundesweiten Bündnisses gegen Wucher aufgreifen. In dem von uns eingebrachten Antrag schlagen wir vor, den Wucherparagraphen des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Paragraph 138, um eine klare Bestimmung zu ergänzen, wann genau denn ein auffälliges Missverhältnis zwischen den Kosten für die Versicherung und der gebotenen Versicherungsleistung selbst vorliegt. Wenn das klar bestimmt ist, wären Verträge, die diese Kriterien nicht erfüllen, nichtig. Und das wäre für die betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher eine große Hilfe. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Cézanne. Die Kollegen Stefan Schmidt, Bündnis 90 Die Grüne, die Kollegin Ingrid Arndt, Brava, SPD-Fraktion, sowie der Kollege Alexander Radwan, CDU-CSU-Fraktion, haben ihre Reden zu Protokoll gegeben, sodass ich die Aussprache schließen kann. Wir nähern uns der Abstimmung. Zunächst Tagesordnungspunkt 22a. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Schwarmfinanzierungsbegleitgesetzes. Der Finanzausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 29.352, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 27.410 und 28.403 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die im Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollten, das Handzeichen. Das sind die Kolleginnen und Kollegen der Großen Koalition. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von AfD und FDP. Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen von Bündnis 90 Grünen und Linke. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen worden. Dritte Beratung, Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das ist der Gesetzentwurf in dritter Lesung bei Enthaltungen der Fraktionen Linke, Bündnis 90 die Grünen, gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und der FDP mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen angenommen. Tagesordnungspunkt 22b. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses auf Drucksache 39.352 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 9.276 mit dem Titel Kunden von Restschuldversicherungen besser schützen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 die Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen von AfD und FDP mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Unter Buchstabe C empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf Drucksache 14.386 neu mit dem Titel Effektiver Verbraucherschutz bei Restschuldversicherungen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine. Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 die Grünen mit den Stimmen der Innenfraktionen des Hauses angenommen. Tagesordnungspunkt 22c. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 29.209 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Ich bin jetzt kurz davor. Gut, es ist kurz vor elf, dann bin ich mal nachsichtig heute. Also, es gibt keine weiteren Überweisungsvorschläge, dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Zusatzpunkt 13, Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke. Jetzt kommt die Retourkutsche. Auf Drucksache 29.274 mit dem Titel Kreditwucher beenden. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine. Dann ist dieser Antrag gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt.